Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RevLab.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Geistzeit. Schön, dass ihr unseren Podcast alle hört. Und Thorsten, wir reden hier ja eigentlich stundenlang, aber wir hören auch gut zu, einander und auch den Gästinnen und Gästen, die wir hier haben. Wie empfindest du das? Was hast du beim letzten Mal so gehört?
Ja, ich finde das sehr bereichernd und da bei der Gelegenheit, wir schauen immer, wer schreibt und wer hört zu und wie viele. Wir merken, uns hören so viele zu wie nie zuvor, auch viele neue. Ich glaube, ab und zu müssen wir sagen, wer sind wir eigentlich? Also hier ist Podcast Geistzeit. Wir sind Theologietreibende. Wir interessieren uns dafür, wie kann christlicher Glaube heute gelebt, geglaubt, gedacht werden. Und wir machen hier eine wunderbare Reise seit einigen Jahren durch alle möglichen spannenden Fragen der Theologie und lassen uns anregen auch von eigenen Fragen natürlich, aber auch von euren Fragen, von Fragen, die wir zugespielt bekommen. Und dieses Thema Bibel, was wir im Moment haben, ist die Bibel Gottes Wort? Wie kann man die Bibel verstehen? Ethisch, historisch, im Blick auf andere Religionen. Da merken wir, da kommen viele Fragen. Da gibt es viel Zustimmung. Viele sagen, super, das hilft mir sehr auf meiner Glaubensreise, mich zu sortieren. Da gibt es manchmal aber auch vielleicht kritische Fragen oder ängstliche Fragen, dass Leute sagen, ja, spannend, aber löst ihr da nicht Sachen auf, die für den christlichen Glauben wichtig sind? Mhm. Also das nehmen wir wahr, das nehmen wir auch ernst.
Ja, absolut. Ich habe mir mal etwas notiert aus der letzten Folge. Vielleicht erinnert ihr euch alle noch, ihr Lieben, die Folge mit Tanja Oldenhage. Und da sagt sie ganz am Schluss dieser Folge, unbedingt diese Folge, bis ganz zum Schluss lesen. Da sagt sie folgende Sätze. Sie sagt, ich gehöre zur Bibel und die Bibel gehört zu mir und ich möchte mir das nicht streitig machen lassen. Ich sag euch, wir hören hier wirklich zu. Wir lesen sehr, sehr viel. Das, was unsere Gästinnen und Gäste sagen und schreiben. Und da bleibt aber auch vieles hängen von dem, was ich hier in der Aufnahme selber zu hören bekomme. Und ich fand das absolut bewundernswert, wie eine Theologin, die seit Jahren in diesem Labyrinth sich bewegt, was dazwischen liegt, zwischen den Texten der Bibel und zwischen uns Bibellesern heute, dass sie deutlich macht, ja, ich gehöre zur Bibel und die Bibel gehört zu mir. Und wir hören natürlich auch, du hast es angedeutet, auf die Kritik oder kritische Rückfragen, die kommen. Und jemand hat sehr gut hingehört und hat uns Folgendes geschrieben. Das hat der historische Jesus sicher nicht gesagt. Ein Satz, der in einem Podcast gefallen ist. Und jetzt schreibt diese Person, für jemanden, der es gewohnt ist, die Bibel wörtlich zu lesen, ist das herausfordernd. Aber ich bin bereit, das zu akzeptieren. Eure Argumente sind ja durchaus vernünftig und nachvollziehbar. Dann lasst mich aber bitte nicht im Regen stehen, sondern klärt mich auf, bringt mir bei, was historisch ist, was nicht, was dazu gedichtet wurde und so weiter. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Aber bitte in einer Sprache, die für Nicht-Theologen verständlich ist. Ich frage jetzt unseren heutigen Gast, Moises Maiordomo, mal direkt, Moises, kriegen wir das hin, in einer Sprache, die nicht nur für Theologinnen und Theologen ist, heute über ein ganz besonderes Thema zu sprechen.
Das sollten wir hinbekommen. Ich bin dabei.
Und wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Herzlich willkommen hier bei uns.
Dankeschön.
Du wurdest in Spanien geboren, 1966 in Spanien geboren. Und in Mannheim bist du aber aufgewachsen. Du hast studiert an den Unis in Gießen, Heidelberg, King's College London und dann an der Uni Bern. Da hast du auch promoviert und auch deine Habilitationsschrift geschrieben. Ich habe ChatGPT zu deinen Forschungsschwerpunkten gefragt. Na, ist was Krasses passiert? sagt, Leitinteresse ist die Frage, wie werden Menschen im Neuen Testament verstanden, insbesondere in ihrer Emotionalität, Leiblichkeit und sozialen Einbindung? Habe ich gedacht, hä? Das habe ich jetzt bei dir aber
könnte
nicht.
Könnte ich mal machen. Habe ich noch nie gemacht.
Genau. Und dann wird geschrieben, Maiordomo gehört im deutschsprachigen Raum zu den wichtigsten Stimmen im Effective Turn der Exegese. Habe ich auch gedacht.
Schön.
Hä? Dann habe ich das Ganze nochmal auf Deeper Thinking gestellt und dann hat sich das Teil selber korrigiert. Aber ich will es jetzt gar nicht sagen. Sag du uns doch kurz, was sind deine großen Schwerpunkte als Neutestamentler seit 2014 an der Universität Basel?
Also meine große Leidenschaft ist das Neue Testament. Ich habe da wirklich eine Leidenschaft zum Beruf machen können, was ich als ein ganz großes Privileg erachte. Als ich mein erstes Gehalt bekommen habe als Assistent, habe ich wirklich gedacht, es ist unglaublich, ich kriege Geld dafür, dass ich das Neue Testament erforschen darf. Das würde ich jetzt auch im Gefängnis machen und jetzt werde ich dafür bezahlt. Das ist fantastisch. Und ich habe eigentlich zwei meiner großen, jetzt innerneutestamentlichen Leidenschaften auch zu Forschungsschwerpunkten erhoben, nämlich das Matthäusevangelium und so literaturwissenschaftliche Methoden. Das war meine Promotion. Und dann die Analyse, auch die logische Analyse von Paulus, also die Beschäftigung mit Paulus wirklich als einen tiefgründigen Denker, der ja die westliche Welt im Prinzip nachhaltigst geprägt hat. Das sind zwei meiner großen Schwerpunkte, Paulus, Argumentation und neuere literaturwissenschaftliche Methoden anhand des Matthäusevangeliums. Hinzu kommt etwas, was auch damit zu tun hat, dass ich sehr lange bei den Täufern in Bern in der Gemeinde war, nämlich ein Interesse für die Frage nach Frieden, Friedensethik, Frieden, Gewalt in der Bibel immer wieder. Ich habe in größeren Abständen mit den Kollegen aus dem Alten Testament zwei Bücher geschrieben. Und eigentlich hat mich diese Friedens- und Gewaltfrage auch nochmal in ein anderes Themengebiet gebracht, nämlich Männlichkeit. Männlichkeit und Gewalt, da gibt es ja manche unrühmlichen Zusammenhänge von dem her.
Genau. Und genau den wollen wir nachdenken und anhand konkreter Beispiele wollen wir heute versuchen, einsichtig zu machen, ein wenig auch zu demonstrieren, wie sehr sich das lohnt, redlich, verantwortlich, auch mit ganz bestimmten historischen Methoden mit der Bibel umzugehen und die Bibel dementsprechend zu lesen. Bevor wir da schon ein bisschen stärker auch in deine Geschichte mit dieser Fragestellung eintauchen, noch ganz zum Schluss die Frage, wenn du so ein, zwei Punkte nennen müsstest, wo du sagst, der bibellesenden Kirche möchtest du gerne durch deine Arbeit, für die du glücklicherweise bezahlt wirst, möchtest du gerne was mitgeben? Was wäre da dein großes Anliegen?
Oh, mein großes Anliegen wäre, geduldig und ergebnisoffen mit der Bibel umzugehen. Geduldig, weil es ist manchmal ein schweres, sperriges Buch. Es ist nicht ein Buch, das sofort zu uns spricht, wie so ein chinesischer Glückskeks. Wir erwarten vielleicht manchmal eine Form von Leitung, von Mitteilung, eben von Gottes Wort, also jetzt im Sinne wirklich eines Mitteilungsgeschehens. Und das braucht manchmal enorm Geduld. Ich glaube, wir werden heute auch dazu kommen, weil eines der Bücher im Neuen Testament, das unsere Geduld am stärksten herausfordert, ist die Johannesapokalypse. Und ergebnisoffen, es ist einfach meine Erfahrung, dass man offen mit der Bibel umgehen muss. Also für mich selbst hat es sich wirklich bewahrheitet, in einem immerwährenden neuen Anlauf, die Bibel zu verstehen, sich darauf einzulassen, aber ohne schon von einer ganz festen, sagen wir mal, Überzeugungsgrundlage auszugehen oder in irgendein geschlossenes System überzugehen, sich überraschen zu lassen von dem, was diese Texte zu sagen haben. Sie sind unglaublich reich und wir sind nicht die Ersten, die uns an ihnen abmühen.
Ja, danke schön. Das ist eine super Überleitung zu den Themen, die wir mit dir vorhaben. Wir haben ja ein Thema als Titel formuliert, das habt ihr wahrgenommen, sobald ihr die Folge gesehen habt, die Bibel historisch ernst nehmen. So, darum wollen wir reden heute in dieser Folge. So, die Bibel historisch ernst nehmen, das kann man so verstehen, man kann es auch anders verstehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was für die Weltchristenheit heute bezeichnend ist. Da, wo die Bibel erforscht wird wissenschaftlich, würde man sagen, natürlich müssen wir die Bibel historisch ernst nehmen. Wir nehmen sie historisch kritisch ernst in ihrer Zeit. So in der Weltchristenheit gibt es aber viele, wohl die Mehrheit, die darunter erstmal verstehen würde, die Bibel historisch ernst nehmen heißt, glauben, dass die Dinge so passiert sind, wie sie da stehen. Und wenn Jesus da was sagt, dann hat er das so gesagt, auch historisch. Und das ist oft so eine Spannung, dass die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Bibel und die Fragen und Erwartungen vieler sehr gläubiger Menschen oft noch ein bisschen auseinandergehen. Kennst du das denn so aus eigener Erfahrung auch als Spannung? Also Spoiler, wir wissen schon, ja, du weißt es. Aber wie ist dir das begegnet, diese Spannung, diese Erwartung und das, was möglich ist?
Also ich komme aus einem bibelfrommen Elternhaus. Ich meine, meine Eltern sind im Franco-Spanien, im ultrakatholischen Franco-Spanien zum Protestantismus konvertiert in den 50er Jahren. Und das ging auch einher mit einem Bildungssprung nach vorne. Und die Bibel war eben nicht einfach nur Gottes Wort, es war ein Bildungsbuch. Das lag bei uns auf dem Tisch. Meine Mutter hat lesen gelernt, um die Bibel lesen zu können. Also das war absolut wichtig, sagen wir mal, dieser Prozess. Von dem her, ich komme aus einem bibelfrommen Elternhaus. Ich bin mit einer Kinderbibel groß geworden, die so bebildert war, dass sich in meiner Vorstellung alles genauso zugetragen hat. Ich habe ja diese Bilder gesehen. Jesus geht auf dem Wasser. Man sieht das ja auf den Bildern. Von dem her hatte ich einen ganz naive, realistischen Zugang zu diesen Texten. Und dann kommt natürlich gewissermaßen, kriecht irgendwann mal die Aufklärung in einen hinein, weil man in die Schule geht und man bekommt gewissermaßen ein naturwissenschaftliches Weltbild. Und dann steht man eigentlich vor zwei Optionen. Das ist so wie so ein Schalter. Schalter 1 oder Schalter 2. Er hat nur zwei Einstellungen. Entweder ist das alles erfunden, weil es sich ja naturwissenschaftlich betrachtet nicht so ereignet haben kann. Oder es hat genauso stattgefunden und Gott hat an diesen Stellen eben beschlossen, alles außer Kraft zu setzen und es so zu machen. Und ich habe dann lange gebraucht, im Studium, in einem langen, würde ich sagen, Anlauf, mich zu fragen, ob diese beiden Schalter, ob es da nicht einen dritten gibt. Ob das wirklich nur der eine oder der andere sein kann. Ich habe auch erlebt, dass Leute, mit denen ich groß geworden bin, dem Glauben den Rücken gekehrt haben. Und ich mich dann gefragt habe, welchem Glauben habt ihr eigentlich den Rücken gekehrt? Meine eigene Erfahrung, ich rede jetzt wirklich von Erfahrung, war, dass es für mich absolut nicht hilfreich war, meinen Glauben daran zu binden, ob alles, was da steht, in einem naturwissenschaftlichen Sinne, in einem Sinne sozusagen beobachtbar, messbar, dass es sich so zugetragen hat. Also diese fantastische Vorstellung, wir steigen in eine Zeitmaschine und gehen zurück und wir können das filmen. Ja? Ich weiß auch, wie ich zum ersten Mal in einem Film gesehen habe, in einem Stummfilm, der erste große Stummfilm von Cecil B. DeMille, King of Kings, die erste große, ich glaube Ende der 20er Jahre, der filmt die Auferstehung. Nicht? Der filmt die Auferstehung. Da kommt ein Licht und ich weiß, wie ich das gesehen habe. Das finde ich sehr befremdlich. Die neutestamentlichen Texte erzählen ja die Auferstehung nicht. Die erzählen nur die Geschichte vom Auffinden des leeren Grabs. Also so, ich habe auf einmal gemerkt, dass diese Imagination, dass es alles gewissermaßen naturalistisch in dieser Form zugetragen hat, dass die mir eigentlich gar nicht besonders hilft für meinen Glauben. Ich möchte gewissermaßen Glauben an die Überzeugung, die zur Bildung solcher Geschichten geführt hat. Nicht? Aber die Geschichten selbst, was passiert denn eigentlich, wenn wir alles darauf abstellen? Ich weiß, das ist jetzt vielleicht eine längere Antwort, aber ja. Vielleicht kann ich eine kleine Anekdote und dann lasse ich es mal. Also ich habe ich war schon promoviert und da rief mich ein Freund an, der mit mir sozusagen in den frommen Jahren studiert hat und sagt, ich habe ein großes Problem. Mein Vater, und sein Vater war ein angesehener Mann in der frommen Szene, der war bei Wort und Wissen, bei der Studentenmission Deutschland, alles, was man will. Mein alter Vater, wirklich im Alter, 80-jährig, der ist dabei, seinen Glauben zu verlieren. Und ich brauche deine Hilfe, weil er hat ein Problem mit einem neutestamentlichen Text. Ich gedacht, okay, das ist jetzt ein altgedienter, heiliger, frommer Mensch. Was kann denn seinen Glauben zum Umsturz bringen? Nun ja, er hat in Markus-Evangelium gelesen, dass Jesus die Jünger aussendet und irgendwie sagt, nehmt das und das und das mit. Und ich glaube, da steht dann hier keinen Geldbeutel. Und bei Matthäus steht, nehmt das und das und einen Geldbeutel. Also ich kann es nicht mal genau sagen. Also man muss wirklich synoptisch lesen, sehr genau, um festzustellen, okay, das ist jetzt wirklich das Gegenteil, was da steht. Und dann ging das bei dem los, wenn das nicht stimmt, jetzt kommt die Domino-Theorie, ja. Wenn das nicht stimmt, dann stimmt ja das nicht, dann ist die Bibel ja vielleicht gar nicht inspiriert in einer bestimmten Verständnisform, also sie ist nicht unfehlbar, sie ist nicht. Und dann am Ende, wer garantiert mir, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist? Also das geht gewissermaßen, diese Domino-Theorie fängt im Prinzip bei den Sandalen oder bei der Geldtasche, es ist wirklich ein winzig kleines Detail, das er als bibellesender Mensch 60 Jahre lang nicht bemerkt hat. Und das ist unglaublich schwer dann zu sagen, wollen wir wirklich davon unseren Glauben abhängig machen, ob Markus oder Matthäus. Also selbst Augustin, der ein ganzes Buch geschrieben hat über die Harmonie der Evangelien, meinte, ja, da war jetzt Markus ein bisschen nachlässig. Und Origenes, den ich sehr schätze, der sagt ja ganz klar, die Evangelisten wollten im Prinzip alles aufschreiben, somatikos, also körperlich, wir könnten vielleicht sagen historisch, und pneumatikos, also geistlich. Aber dort, wo es nicht zusammenging, haben sie es eben geistlich gemacht. Er hatte also kein Problem damit.
Ja, ja, und darum geht's uns ja auch. Wir sind auch so ein bisschen hier ein Podcast des dritten Schalters, ne? Diese Alternativen sind so schwierig. Entweder alles ist passiert und wir erlauben keine Zweifel daran, oder die Sachen sind gar nicht alle passiert, dann ist es aber auch egal. Dann ist es wertlos. Und da gibt's ja schon manchmal so eine komische Achse, ne, von Menschen, die sehr fundamental bibelgläubig sind und da wirklich keine Ausnahmen kennen. Aber auch eine säkulare Stimmung, also auch große Zeitschriften, die sagen, die Wissenschaft hat festgestellt, vieles in der Bibel ist erfunden, also ist das ganze Christentum hinfällig. Warum ist das auch problematisch, dieser Glaube an Fakten, an Tatsachen, der ja auch von säkularer Seite stark betont wird? Und ich habe es früher immer so mitbekommen, dass so kritische Bibelwissenschaft so zweimal im Jahr, zu Ostern und Weihnachten, gerne auch in säkularen Medien instrumentalisiert wurde. Nicht, weil man sich interessiert hat für Ergebnisse von Forschung, sondern einfach, weil man wieder mal einen Beleg haben wollte, da ist nichts dran, das sind alles nur Spekulation. Wo kommt diese Faktenversessenheit her und wie gehst du damit um? Was heißt es, dass es mehr als Fakten gibt, dass diese Texte reicher sind als Faktum oder Nicht-Faktum?
Ja, also da müssten wir natürlich lange ausholen. Ich meine, diese Faktenversessenheit, die kommt Ende 17., Anfang 18. Jahrhundert, dort stellen sich gewissermaßen die Sachen ein in der Aufklärung und in der Entdeckung, sagen wir mal, der historischen Dimension. Und historisch bedeutet, wenn wir es zu Ende denken, dass alles ist geworden, alles ist irgendwie geworden. Und wenn man dann das Historische mit der Wahrheit, sozusagen Faktizität und Wahrheit, gleichsetzt, das sind ja alles im Prinzip Vorgaben, mit denen man so eine einfache Frage stellt, wie ist das wirklich geschehen? Dann sind wir in etwa dort, wo wir jetzt sind. Oder wo wir jetzt sind. Jetzt sind wir auch nicht mehr da. Aber dort sind wir gewissermaßen an einem Punkt, wo man dann sagt, die erste Frage, die ich stellen muss, ist das so passiert? Und die zweite Frage, die ich stellen muss, wenn es nicht so passiert, ist das ganze Ding falsch? Oder ich muss es verteidigen, ums Verrecken, muss man fast sagen. Und zwar manchmal mit hanebüchenden Konstrukten und Konstruktionen, die fast unglaubwürdiger sind. Manchmal ist es schwerer anzunehmen, dass dieses ganze Konstrukt stimmt, als dass Jesus auf dem Wasser gelaufen ist. Also von dem her müsste man da weiter zurückgehen, woher das kommt. Das ist aber sehr tief eingesickert in unser Bewusstsein. Wenn Menschen auch irgendwie sagen, ich glaube nur, was ich sehe, dann sagen sie im Prinzip, ich möchte mein Leben danach ausrichten, was ich mit meinen Sinnen erfahren kann und was messbar ist. Und ich glaube, das ist eine sehr hilfreiche, aber vielleicht auch eine sehr eingeschränkte Sicht auf die Realität, dass man sozusagen die Realität gleichsetzt mit dem, was wir empirisch nachweisen können oder empirisch messen können. Wenn man das so machen will, dann ist da wenig Spielraum für Gott, für Wunder und so weiter. Und ich bin jetzt nicht ein Philosoph, der sagen kann, das ist alles irgendwie nutzlos. Das ist ja enorm nützlich, wie man sieht, an sehr vielen Fortschritten, Entwicklungen, Entdeckungen. Aber jetzt im Bereich des, sagen wir mal, des Religiösen, im Bereich des Glaubens, kann das meines Erachtens nur einen bestimmten Bereich. Und wir haben jetzt auch in den Methoden in den letzten 40 Jahren, hat sich ja unglaublich erweitert, wie wir methodisch mit der Bibel umgehen. Ich würde sagen, diese Zeiten, wo ja, die Bibel, die muss man historisch deuten, aber nur historisch, und zwar historisch in einem bestimmten Sinne, um jetzt so mal ein Fremdwort reinzuhören, also historistisch kann man sagen, oder positivistisch, also wir kriegen einfach raus, genau was passiert ist, weil wir haben genau die richtigen Methoden. Die Zeit ist ein bisschen rum, die ist ein bisschen vorbei. Also es gibt psychologische Auslegungsmethoden, befreiungstheologische Auslegungsmethode, Narrative, zum Beispiel die literaturwissenschaftlichen Auslegungsmethoden stellen die Rückfrage nach der historischen Faktizität nicht. Das ist gar nicht zentral. Sie möchten wissen, wie funktioniert dieser Text als Erzählung? Wie werden die Figuren charakterisiert? Was sind gewissermaßen die Leitlinien? Was ist das Pragmatische? Also was möchte der Text in uns erzeugen? Welche Reaktionen möchte er hervorrufen? Das sind ja absolut sinnvolle Fragen. Denn man muss sagen, kein Text in der Bibel ist für Historiker und Historikerinnen geschrieben worden. Und kein Text in der Bibel leitet im Prinzip dazu an, dass es historische Faktizität weitergeben will. Es will Glauben vermitteln. Nicht? Und es vermittelt Glauben durch Geschichten, in denen auch Geschichte drin ist, aber es sind Geschichten, die diesen Glauben vermitteln.
Ich würde es gerne jetzt am Beispiel des sogenannten historischen Jesus nochmal ein bisschen verdeutlichen, was wir jetzt so allgemein schon ein bisschen abgesteckt haben. Also ja, Glaube ist mehr als historisches Faktenwissen. Selbst wenn wir ein MP4 oder irgendeine Filmdatei von Jesus hätten, würde uns das unter Umständen überhaupt nicht zum Glauben an ihn führen. Ja, es stimmt, der Versuch, zurückzugehen und mit Hilfe bestimmter Methoden den wahren, den originalen Jesus herauszufinden, da wissen wir heute, jeder und jede, der oder die das behauptet haben, lässt sich zeigen, nee. Also objektiv und Fakten sind das alles nicht. Okay, zugegeben, so ganz grob mal. Und doch würde ich jetzt gerne nochmal zurück und sagen, selbst wenn ich das jetzt weiß und damit auch gut lebe, ist es für mich persönlich aber doch wichtig, dass ich sage, ich nenne mich Christ. Ich glaube an Jesus Christus. Und es ist jetzt nicht willkürlich. Ich will ja da nicht irgendeinem kompletten Eigenkonstrukt nachhalten. Deswegen würde ich jetzt sagen, aber so ein bisschen was von ihm muss doch für meinen Glauben schon noch mitschwingen. Also ein bisschen etwas Historisches von ihm. Was würdest du denn sagen, was lässt sich seriös historisch über Jesus sagen? Wo sind wir uns da heute in der Forschung auch einig, dass wir sagen, ja, Jesus war vermutlich der, das, so hat er gelebt. Was, in welche Richtung würdest du gehen?
Ja, also du hast ja schon völlig recht. Du hast in der Frage ja bereits mir den Teppich ausgerollt, dass dieser historische Jesus ist eine Forschungskonstruktion, die es seit 200 Jahren und mehr gibt. Und alle Menschen, die sozusagen ein Buch geschrieben haben über den historischen Jesus, haben eigentlich noch ein weiteres Evangelium, dem bereits bestehenden Evangelien, hinzugefügt, hat also eine Jesusdeutung gemacht. Ich würde sagen, unter den Bedingungen und Spielregeln der historischen Forschung. Ich würde sagen, historische Forschung ist für mich eine bestimmte Spielanleitung. Ja, die Methoden geben uns bestimmte Fragen vor und innerhalb dieser Fragen betrachten wir einen Ausschnitt der Realität. Aber wir sehen nicht alles. Wir spielen nur dieses Spiel, historische Forschung. Es gibt dann noch andere Spiele, die interessant sind. Es ist ein wichtiges Spiel, historisch. Also die Spielmetapher finde ich wichtig. Die ist nicht, also Spiel ist etwas sehr Ernstes. Ja. Also von dem her, das sind die Spielanleitungen. Und dann sieht man, wie gewissermaßen jede Generation in ihrer Geschichtsvorstellung ihre eigene Gegenwart reproduziert. Also es gibt keine objektive Geschichte. Ein historisches Jesusbuch des 19. Jahrhunderts bringt uns einen wunderbar bürgerlichen Jesus, der ein Morallehrer ist. Wenn man den Renan liest, das war das Jesusbuch, das am meisten gelesen wurde Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist so ein Schäfer und Hirte, ein Poet, ein Proto-Hippie, kann man fast sagen. Ja. Dann kommt so ein apokalyptischer Jesus, der ist relativ unbequem. Dann gibt es den kalifornischen Jesus, das ist jetzt wieder ein Weisheitslehrer und ein Hippie. Also ist alles, also man sieht die Gegenwart wiedergespiegelt in diesen historischen Jesusbüchern. Was man sagen kann, wenn man jetzt sagt, okay, lasst uns mal so reduzieren auf das, was übrig bleibt, wenn man jetzt die moderne Geschichtswissenschaften im Plural darauf loslässt. Jesus ist ein galiläischer Wanderprediger. Er ist ein Schüler von Johannes dem Täufer. Er redet von der Herrschaft Gottes, von der Basileia, vom Himmelreich. Er hat unglaublich ausdrucksstarke Gleichnisse und Erzählungen. Er wird vom Volk wahrgenommen als jemand, der heilt. Und er lehrt absolut nachhaltig in einer kleinen Gruppe. Das aber absolut Wichtigste, auch für den Glauben, das sieht man sehr schön bei Paulus, der ja unser ältester Christuszeuge ist im Neuen Testament, ist, er stirbt am Kreuz. Also wenn es irgendetwas gibt, was historisch wichtig ist, ist, dass er am Kreuz stirbt. Weil ich glaube, dass für den christlichen Glauben, das darf man nicht vergessen, ist dieser Mensch Jesus ist wichtig, weil das bedeutet, dass wir an einen Gott glauben, der eine Art von Verkörperlichung hat. Dieser Gott hat in Jesus einen Körper, er ist Geschichte geworden, er ist körperlich geworden und diese Körperlichkeit ist an keinem Ort, sagen wir mal, so radikal umgesetzt wie im Kreuz. Tod ist sozusagen die letzthinnige Erfahrung von Körperlichkeit und von körperlicher Existenz. Deswegen ist dieses Sterben am Kreuz, das war für Paulus absolut zentral. Paulus sagt ja nicht, der geht ja nicht im Römischen Reich umher und sagt, glaubt an Jesus Christus, denn schaut mal, er hat wunderbare Wunder gemacht und er hat so schöne Geschichten erzählt und er hat Menschen geheilt und er konnte auf dem Wasser gehen. Das finden wir ja bei Paulus ganz wenig, fast nichts, ehrlich gesagt, über den sogenannten historischen Jesus.
Total interessante Beobachtung.
Das ist eine interessante, muss man einfach mal festhalten, dass es da eigentlich dieser narrative Zusammenhang oder dass er irgendein Problem in einer Gemeinde löst, indem er sagt, ja, Jesus hat ja das damals so und so gemacht. Das macht er nicht. Ja. Aber woran er festhält, ist, Jesus ist am Kreuz gestorben. Und das ist eine Form von, und jetzt kommt der Glaube ins Spiel, weil ohne Glauben ist das eine der vielen Hinrichtungen, die Rom so betrieben hat. So sind sie umgegangen, so haben sie sich gewissermaßen einen Namen gemacht, so haben sie für Furcht und Schrecken gesorgt. Und Paulus sagt, das ist jetzt der Ort, an dem Gott sich zu erkennen gibt. Das finde ich jetzt weitaus interessanter, weil es ist völlig, völlig kontraintuitiv. Es ist wirklich, wirklich Wahnsinn, so etwas zu sagen im ersten Jahrhundert. Und jetzt sind wir bei der Geschichte. Mich interessiert ja nicht nur die Geschichte, was ist sozusagen historisch verifizierbar von dem, was Jesus gemacht hat, sondern was bedeutet es geschichtlich im ersten Jahrhundert im Römischen Reich, so etwas kundzutun und so etwas als Evangelium auszugeben.
Ich hab das, was du jetzt beschreibst, das, was wir heute an Evangelium von Jesus Christus haben, und an diesem Evangelium schenken wir Vertrauen, wir glauben ihm, da schwingt sicherlich auch historische Ereignisse mit, die stattgefunden haben, aber dieses Evangelium, so würde ich das jetzt sagen, ist ja viel, viel, viel mehr, wie du das beschreibst. Ich fand bei dir in einem Aufsatz, den ich echt intensiv gelesen habe, der kam auf Englisch, ich habe das dann versucht zu übersetzen, fand ich eine schöne Zusammenfassung, was das eigentlich alles bedeutet. Du sprichst davon und sagst, das ist die gesamte Geschichte, die von den ursprünglichen, in Anführungsstrichen ursprünglichen Ereignissen, über einen verschlungenen Prozess zu uns kommt. Und jetzt beschreibst du und sagst, ein Prozess aus Erinnerung, Tradition, da wird übersetzt, Narrativisierung, es geschieht Weitergabe, es geschieht Verbreitung, es wird eine Auswahl getroffen von Texten und Erzählungen. Das Ganze wird kanonisiert, also es wird zusammengestellt zu einem Buch. Und das ist unser Quellenmaterial in Form von ausgewählten kritischen Ausgaben heute. Wenn ich das richtig verstehe, sagst du, ja, das ist eine wichtige Fragestellung, da sind Dinge passiert, da gibt es dieses historische Element, aber unbedingt im Lesen der Bibel immer wieder diese gesamte, ja, dieses Labyrinth eigentlich, diese verschlungenen Wege mit berücksichtigen, sonst lesen wir an der Bibel vorbei. Trifft das? Oder würdest du noch mal da was ergänzen oder korrigieren?
Ich will mir jetzt nicht selbst widersprechen. Das klang ja ziemlich gut, die Zusammenfassung. Ich würde aber vielleicht eine kleine Einschränkung machen. Ich meine, diese Entdeckungszusammenhänge waren für mich sehr wichtig. Sie sind nicht unbedingt für irgendeinen christusgläubigen Menschen in Afrika oder woanders oder aus einer anderen Herkunft, haben sie nicht die gleiche Bedeutsamkeit. Für mich hat es eine enorme Bedeutsamkeit, die Bibel in ihren geschichtlichen Zusammenhang zu entdecken. Also für mich hat es wirklich das Verstehen gefördert und damit auch meinen Glauben bereichert. Schon nur allein die Tatsache, dass wir vier Evangelien haben. Ich meine, diese dieser heilige Gral des historischen Jesus ist ja eigentlich auch eine Fantasie, dass es am Ende nur eine Erzählung gibt. Eine einzige zusammenhängende, harmonisierende Erzählung. Das gab es ja lange auch in der Kirchengeschichte, die Evangelienharmonien. Und im Prinzip möchte die Forschung auch fast so etwas haben wie einen homogenen, verifizierbaren historischen Jesus. Ich finde es aber unglaublich stark, dass dieser ganze Prozess, den du gerade beschrieben hast, der Übersetzung, der Übermittlung, der Sammlung, des Auslassens, des Erinnerns, des Neuerzählens, des Narrativisierens dazu geführt hat, dass wir vier verschiedene Evangelien haben. Und das ist ein Hinweis darauf, dass diese Jesusgestalt zu vielfältig, zu komplex ist, als dass man sie mit einer Erzählung überhaupt treffen könnte.
Thorsten, bevor ich an dich übergebe, ich habe mich in der Vorbereitung eben auch nochmal mit manchen ernst gemeinten, auch kritischen Rückfragen an das, was wir hier machen, beschäftigt. Und ich hatte heute und gestern so ein bisschen den Impuls, dass ich irgendwie den Leuten, die da so toll und offen und wach mitdenken, dass ich gerne auch nochmal sagen würde, ja, das, was du jetzt gesagt hast, das finde ich ganz, ganz wichtig und tröstet mich auch so ein bisschen. Das, was für dich wichtig ist, auch bestimmte Herangehensweisen und das ganze Bild beim Lesen der Bibel im Hintergrund zu haben, das muss nicht für alle Leute wichtig sein. Also man kann heute die Bibel lesen und man muss dazu nicht Theologie studiert haben.
Absolut nicht. Ne?
Und trotzdem, das wäre jetzt mein Impuls, wir machen das doch in so vielen Wissensgebieten unserer Zeit heute, dass uns völlig klar ist, die Sache ist wichtig und deswegen mache ich nicht einfach irgendetwas, sondern ich mache mich schlau, ich lese Texte, ich beschäftige mich, sind das die richtigen Zugänge, sind wir auf dem richtigen Weg? Und ich finde irgendwie, der christliche Glaube sollte sich dort auch ein bisschen bei der eigenen Ehre packen lassen, wenn Glaube etwas damit zu tun hat, dass ich mein Leben in gewisser Weise auf diese Karte setze und sage, Jesus Christus, der ist wichtig für mein Leben, der gibt mir Halt, der gibt mir Perspektive, Zukunft, Hoffnung und so weiter, dann finde ich, ja, es ist doch gut, dass wir die Theologie haben und dass die Theologie uns hilft, zu einem guten, gesunden Umgang und Gebrauch der Bibel als heiliger Schrift. Und deshalb, ich kann das verstehen, wenn Leute sagen, und wir wollen uns Mühe begeben und hier nicht einfach nur für Theologinnen und Theologen Podcast machen, aber so meine Ehre, meine Leidenschaft liegt auch darin, dass ich sage, da ist in der Tat, da kann so viel auch schiefgehen. Es ist wirklich auch eine komplexe Sache und ich möchte gerne theologische Hilfestellung dafür geben.
Ja, was die Theologie macht, ist, sie verlangsamt natürlich manche Prozesse und sie macht manche Fragen, die für uns ja natürlich sind, zuerst mal kompliziert. Ich fand das enorm hilfreich. Ich bin mit der Bibel aufgewachsen und ich hatte das Gefühl, Theologiestudium war für mich auch, wie wenn man in einer langen Beziehung erstmal ein bisschen auf Abstand gehen muss, um sich wiederzufinden. Und historische Betrachtung bedeutet ja auf Abstand gehen zunächst einmal. Die Texte werden uns fremd in der historischen Betrachtung. Auf einmal sind Texte, mit denen ich groß geworden bin, die immer schon zu mir gehörten, die mir direkt ins Herz sprechen, sind jetzt zunächst einmal Texte des ersten Jahrhunderts. Und ich muss mich damit beschäftigen, die kommen aus einer völlig anderen Kultur. Und dann jetzt kommt die Geduld ins Spiel, das geduldige Hinhören, wie komme ich jetzt gewissermaßen von dem wieder in meine Gegenwart. Und da ist nicht einfach nur ein Sprung gewissermaßen, dann ein Salto Mortale oder so etwas, sondern diese Texte sind ja immer schon in der Gegenwart, weil sie unsere gesamte Geschichte geprägt haben. Also wir setzen ja nicht an einem Nullpunkt an.
Ja.
Das heißt, es gibt ein interessantes Zwischenspiel immer zwischen meiner jetzigen Lektüre alter Texte und diese alten Texte, die auch auf meine Gegenwart hinein zurückwirken. Und das meine ich, das ist dieser schöne Zirkel, den ich möglichst häufig durchspielen möchte. Ergebnisoffen und geduldig.
Ja, in dem Sinne lassen wir uns jetzt mal auf ein anderes Thema ein. Ich fasse mal ein bisschen zusammen. Wir sind ausgegangen von der Frage, wir wollen die Bibel historisch ernst nehmen. So, und du sagst, jawohl, das ist auch ganz wichtig, weil als Christen glauben wir, dass Gott sich mit der Geschichte verbunden hat. Er begegnet uns da, also historisch ernst nehmen. Aber das kann nicht heißen, dass alles historisch so passiert sein muss, Warum nicht? Weil die Texte das nicht hergeben. Vier Evangelien, man sieht zu viel, man merkt was, man kriegt irgendwie ein Gefühl davor, wo wird weitererzählt und wo wird für eine neue Zeit angepasst. Also nicht alles historisch passiert, aber alles geschichtlich geprägt. Geschichtlich genau. So in einer Welt, in der Gott uns begegnet. Ja, und dann wollen wir es auch ernst nehmen.
Ja.
So, und jetzt gehen wir mal an einem Thema ran, wo du auch einen Forschungsschwerpunkt gesetzt hast. Ich habe so bei der Lektüre gemerkt, du hast die Dinge genannt, Männlichkeitsvorstellung, aber auch Krieg und Frieden, Imperialismus. Das ist ja eng miteinander verbunden. Und das ist witzigerweise ein Thema, vielleicht auch traurigerweise, was heute so aktuell ist. Es gibt Umfragen, gerade in den USA, dass amerikanische Männer jede Woche ans Römische Reich denken. Es gibt weltweit eine große Faszination für Imperien, für starke Männer, für große Männer, fürs Römische Reich. Ganze Maga-Bewegung, die haben alle so ein römisches Imperium-Tick. Bis hin auch dann wieder in Geschlechterbilder. Das ist ja ganz, ganz verrückt. Sehr schön, Experten dazu zu haben. Und jetzt stellen wir uns mal ganz dumm und lassen uns von dir da reinführen. Wie war das damals? War das noch die Zeit, wo es nur zwei Geschlechter gab und die waren biologisch und alles war klar? Oder was waren so Vorstellungen von Geschlecht im römischen Denken der damaligen Zeit?
Also die sagen wir mal, Geschlechtergeschichte hat in der Antike, also in der antiken Forschung, hat sie unglaublich viele tolle Ergebnisse gebracht, weil die Texte wirklich explizit über Geschlecht nachdenken. Also es klingt vielleicht ein bisschen so, das ist ja eine ganz moderne Frage, dass Geschlecht überhaupt eine Geschichte hat, das ist ja biologisch alles vorgegeben. Aber dann liest man so griechische und römische Texte, sogar biologische Texte, und stellt fest, die haben eine gewisse Obsession. Und vielleicht kann man als zentrales Kriterium von Männlichkeit sagen, Männlichkeit ist Kontrolle. Also Männlichkeit ist Subjekthaftigkeit, Kontrolle, agieren im politischen Raum, agieren im Haus, also der Pater Familias, aber auch agieren über den eigenen Körper. Also es ist auch Körperkontrolle und Selbstkontrolle, bis hin sozusagen in die Philosophie der Selbstkontrolle. Nicht? Von dem her waren zum Beispiel Männer, die unglaublich viel Sex hatten, waren nicht besonders männlich. Also das, sondern weil das galt als, sie haben die Kontrolle über sich verloren. Also das, es gibt ein paar Variationen gewissermaßen gegenüber heute. Bei der Frage der Homoerotik, dort sieht man das sehr stark. Da kann man ja gar nicht sagen von Homosexualität. Ich mag den Begriff nicht anwenden auf die Antike, weil das reichlich wenig mit dem zu tun hat, was wir heute als Homosexualität bezeichnen. Dort geht es ja nicht darum, die waren alle irgendwie auch homosexuell. Nein, es ging darum, wer penetriert und wer wird penetriert. Und das bestimmt sozusagen der Männlichkeitsgrad. Das ist immer die Aktion, ja, die Kontrolle. Der männliche Körper ist kartografiert. Also es gibt eine sehr, sehr klare Vorstellung, wie der männliche Körper in der Öffentlichkeit. Es sind ja vor allem Männer, die das öffentliche Leben prägen. Und ein Redner zum Beispiel, wir finden in den Anweisungen für Redner in der Antike, finden wir auch Abschnitte über die Körperhaltung. Also nicht nur über, wie schön sie reden sollen, wie sie ihre Rede strukturieren sollen, sondern wie sie den Nacken halten sollen, wie ihr Brustkorb strukturiert sein soll. Also das kann man so richtig ablesen. Man kann den Körper ablesen. Und eine besondere Obsession ist die Feminisierung. Also der männliche Körper ist fortwährend gefährdet, feminin zu werden. Wenn man nicht aufpasst, wenn man nicht Sport betreibt oder in den Krieg geht, dann könnte man eben peu à peu zur Frau werden. Die biologische Vorstellung war, dass der weibliche Körper und der männliche Körper exakt gleich sind, nur umgedreht. Das ist alles, was bei dem Mann nach außen kommt, deswegen geht bei der Frau nach innen. Eine seltsame Vorstellung, aber so hat man sich das vorgestellt. Und das bedeutete auch, dass Männlichkeit immer bedroht ist davon, dass man irgendwie seinen Status verlieren kann. Die Römer hatten eine wirkliche Obsession damit. Die hatten also keine Freude an langhaarigen Männern, an Männern, die sich pomadisieren, so diese etwas hellenistischen Männer da in Korinth. Man würde tundenhaft sagen, so aus römischer Perspektive, da machen die sich lustig drüber. Also Martial ist da so ein Spötter, das ist so ein römischer Denker, der macht sich lustig über diese unmännlichen Männer. Also es gibt relativ viele Texte, die uns sagen, es gibt eine klare Vorstellung von Männlichkeit. Ich muss dazu sagen, es gibt nie in einer Gesellschaft nur eine Vorstellung von Männlichkeit. In der Genderforschung spricht man dann von hegemonialer Männlichkeit. Also es ist sozusagen die regierende Vorstellung von Männlichkeit, die sich auch an der hierarchischen Struktur der Gesellschaft orientiert. Das heißt, je weiter oben man in der Gesellschaft ist, umso männlicher wird's. Und der männlichste aller Männer ist der römische Kaiser natürlich.
Das heißt, es ist nicht nur ein Schwarz und Weiß, sondern es ist eine riesige Leiter. So, und da ist immer einer über dir und unter dir.
Ja, genau.
Und männliche Sklaven, aber vielleicht auch männliche Fremde oder besiegte Unterworfene, vielleicht auch Juden, waren anders männlich als freie, starke römische ja. Männer, die Macht hatten. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Es gibt eine schöne Rede an die Rhodier von einem Redner, Dio Chrysostomus heißt der, Dion. Und dort, also die Rhodier, das war mal eine eigene Seemacht, die hatten Kontrolle und jetzt sind sie von den Römern besiegt worden. Und was können sie jetzt machen, um richtige Männer zu sein? Naja, sie können jetzt sich selbst kontrollieren, sie können männlich gehen. Sie können männlich auftreten, aber sie haben nicht mehr den Zugang zur hegemonialen Männlichkeit im Sinne politischer Macht. Also im Prinzip wird dann das Männlichkeitsideal verinnerlicht oder auf solche Sachen begrenzt, die von Rom nicht unterbunden werden, nämlich den eigenen Gang zu kontrollieren, also männlich zu gehen. Ja. Mhm. Also man sieht das dort sehr schön. Ja. Und ähnlich muss es auch für jüdische Männlichkeitskonstrukte und so weiter gewesen sein.
Und so Sachen kommen ja alle wieder. Ne? Heute redet man von Alpha-Männern. Es gibt Kurse, wie du Alpha wirst. Ja. Das ist offenbar in der Antike auch. Ja. Männliche, weibliche Energie. Auch da gibt's ja heute Fantasien, dass man das gradualisieren kann. Ja. Das ist offenbar auch angelegt. Jetzt sehe ich natürlich echt ein Problem. Nicht? Paulus geht ins Römische Reich hinein, Evangelien auch. Dieser Jesus, lange Haare weiß ich jetzt gerade nicht, aber so wie er stirbt und überhaupt als Jude und auch beschnitten, hat er auch nicht den besten Ruf.
Ja.
Also lässt er sich gut verkaufen in der römischen Welt, doch letztlich als ein Gescheiterter, der den Tod gestorben ist, der eigentlich für aufsässige Sklaven zuständig ist und eigentlich die maximale Entehrung bedeutete. War das ein Problem und hat man da irgendwie drauf reagiert von christlicher Seite?
Ja, ich würde im Neuen Testament würde ich vielleicht zwei unterschiedliche Strategien sehen. Die eine ist, wir nehmen dieses Problem und umarmen es und machen daraus unsere theologische Mitte. Das ist sozusagen hinein in den Skandal. Ja, das ist Paulus und das ist gewissermaßen auch das Markus-Evangelium. Ich sage gleich, die zweite Möglichkeit ist, wir erzählen diesen Tod Jesu vielleicht in einer Art und Weise, in der, sagen wir mal, doch noch etwas Heldenhaftes, Selbstbestimmtes drinsteckt. Das macht meines Erachtens das Lukas-Evangelium und vielleicht auch Johannes ein bisschen. Also das sind zwei verschiedene Formen, damit umzugehen. Bei Paulus haben wir es ja explizit in 1. Korinther 1 und 2, nicht? Seine Vorstellung vom Kreuz als Ort der Selbstoffenbarung Gottes. Und bei Markus haben wir es ja eigentlich in der Anlage der Erzählung. Markus hat ja eine Erzählung, bei der Jesus in den ersten zwei Kapiteln unglaublich viel macht. Markus ist der James Bond unter den Evangelien. Das geht unglaublich schnell. Das hat unglaubliche Action. Am Ende von Kapitel 2 ist Jesus schon überall bekannt, weil er ein Wunder nach dem anderen macht. Die Leute folgen ihm nach. Und Markus baut immer etwas Komisches ein. Nämlich, dass er so, Jesus sagt sehr häufig, erzähl das nicht weiter. Ja. Und die Dämonen wissen, wer er ist. Die Dämonen sagen, ah, der Sohn des Höchsten, was machst du hier? Nein, schweigt, ihr dürft das nicht weitererzählen. Warum dürft man das nicht weitererzählen? Dass er das alles so wunderbar gemacht hat. Er ist der Sohn Gottes. Und dann lässt sich Markus Zeit und am Kreuz steht ein römischer Hauptmann, also gerade noch ein Römer steht am Kreuz und sagt, und ich meine, im Markus-Evangelium stirbt ja Jesus wirklich jämmerlich. Ja, alle verlassen ihn, es wird dunkel, er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schlimmer kann man nicht in den Tod gehen, er ist völlig passiv, es ist ein völlig schmachvoller, unmännliches Sterben. Und dann sagt der römische Hauptmann, wahrlich, das war Gottes Sohn. Er ist die einzige Figur im ganzen Evangelium, die diesen Gottessohn-Titel ausspricht. Es kommt auch nicht im Petrus-Bekenntnis vor, in Markus 8. In Matthäus kommt es vor, im Petrus-Bekenntnis, aber nicht im Markus. Markus spart sich das auf, weil er sagen will, erst vom Kreuz her kann man verstehen, was es bedeutet, dass er der Sohn Gottes ist. Und das bemisst sich nicht nach den Vorstellungen eines griechischen oder römischen Heroen oder eines supermännlichen. Ja, so könnte man ja die ersten Kapitel lesen durchaus. Also Jesus ist ein Superstar in den ersten Kapiteln. Es braucht aber das Kreuz. Erst von dort her kann man das Ganze verstehen. Lukas, wenn ich nur ganz kurz sagen darf, Lukas macht es ein bisschen anders. In Lukas erzählt die Geschichte vom Sterben Jesus so, dass Jesus in seinem Tod im Prinzip alles das weitermacht, was er vorher auch schon gemacht hat. Er hat eine Mahlzeit, nicht nur mit seinen Jüngern, es ist, glaube ich, eine offene Mahlzeit bei Lukas. Als es zu einem Scharmützel kommt und jemand das Ohr abgehauen wird, da heilt er den. Das hat er vorher auch gemacht. Dann hat er ein Trostwort für die Frauen, die da am Rand stehen. Dann, während er gekreuzigt wird, sagt er, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Alles nur Lukas. Selbst am Kreuz noch kümmert er sich darum, die beiden mitgekreuzigten Räuber. Und den einen lädt er noch ein, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Und dann stirbt er mit den Worten, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Ein schönes Psalmwort. Und dann steht aber auch bei Lukas der römische Hauptmann unterm Kreuz und sagt, wahrlich, das war ein gerechter Mann. Nicht? Und dann in der Apostelgeschichte, Lukas schreibt ja weiter, da stirbt dann Stephanus als erster christlicher Märtyrer, eigentlich ganz ähnlich. Auch er bittet um Vergebung für seine und auch er spricht dieses Wort, dieses Psalmwort. Also von dem her erzählt Lukas so etwas wie die Geschichte eines vorbildhaften, gerechten Mannes, der noch sehr selbstbestimmt in den Tod geht. Das Sterben war nicht eine Schande für die römische Männlichkeit. Also selbstbestimmtes Sterben, so wie Sokrates, das war natürlich so eine Art Wahnsinnserzählung. So stirbt ein echter weiser Mann, selbstbestimmt. Und er erzählt diese Geschichte ein bisschen stärker im Sinne, sagen wir mal, eines edlen Todes.
Ja, das finde ich sehr faszinierend, diese beiden Perspektiven darauf. Ja. Mir leuchtet es auch total ein, nicht? Aus Sicht der Jesus-Anhänger. Natürlich wollen sie laut widersprechen, wenn Römer sagen, war er ein Schwächling, ein Verlierer. Da haben sie gute Gründe zu sagen, nein, nein, nein. So, aber andererseits eben das Leiden und den Tod nicht wegzuleugnen oder zu verdrängen oder zu vertuschen, sondern zu umarmen, das ist natürlich schon was Besonderes. Wie siehst du das? Wie haben sie das gedeutet? Aus einer strengen, hegemonial, männlich orientierten römischen Sicht, die das dieses Männliche mit dem Göttlichen ja auch verknüpfen konnte.
Ja, kommt es.
So, wie war dann der christliche Weg, Gott gerade im Leiden, in der Schwachheit zu denken? Wie hat sich das für Sie erschlossen oder wie konnten Sie das zusammenkriegen, dass Gott in der Schwachheit stark ist oder im Leiden handelt?
Also ich finde, wo man es wirklich am stärksten greift, und das ist etwas, wo mein Herz auch theologisch ziemlich mitschwingt, ist bei Paulus. Paulus hat offensichtlich irgendeine Form von körperliches Gebrechen. Wir wüssten gerne was, er spricht ja davon. Und im zweiten Korintherbrief spiegelt er ja die Einschätzung wieder, er zitiert es, dass von ihm gesagt wird, seine Briefe sind stark und mächtig, aber sein Auftreten ist schwächlich. Das heißt, er entspricht nicht den Vorstellungen, den hegemonialen Vorstellungen von Männlichkeit im Römischen Reich. Und als öffentlicher Redner ist er eigentlich diesen Kriterien ausgesetzt und er erfüllt sie nicht. Er versteht jetzt das Kreuz Jesu so, dass das gerade ein Vorteil ist seiner Verkündigung, dass Gott sich gerade in seiner Schwäche offenbart. Also er versucht sich nicht aufzupimpen. Er versucht nicht mehr zu werden. Er macht nicht irgendwelche Fortbildungskurse oder geht nochmal ins Gym, damit er irgendwie ein bisschen besser oder versucht, keine Ahnung, sein Stottern. Wir wissen ja gerne, was er hat, aber er hat etwas, was ihn erkennbar als öffentlichen Redner schadet. Ja. Und da gäbe es jetzt so viele Möglichkeiten, wie wir das aktualisieren könnten, zu was er alles in der Lage hätte sein können. Er spielt jetzt die Karte aus, im Prinzip diese Komplexität des Kreuzes auf seine eigene Körpererfahrung anzuwenden. Sein eigener schwacher Körper ist ein geeignetes Instrument für die Verkündigung des Evangeliums, weil Gott im Evangelium sagen will, dass er auf der Seite der Schwachen steht, dass er für die Opfer einsteht. Das ist ja das Gewaltige, dass dieser Gekreuzigte der Ort ist der Selbstbeteiligung Gottes. Und das hebelt ja alle Vernunft auf, alle Rhetorik, alles, was man sozusagen beitragen kann. Auch allen Historismus, auch alles irgendwie Faktizität wird ja dort eigentlich ausgehebelt. Weil es für den Glauben nichts anderes braucht, als die Deutung dieses Geschehens als Mitteilung Gottes.
Ist diese Umwertung dieser Werte, also dieses subversives Unterlaufen hegemonialer Männlichkeit, vielleicht auch attraktiv geworden für Menschen im Römischen Reich, die von dieser Jesusbotschaft gehört haben und vielleicht auch gemerkt haben, hoppla, dann bin ich, wie ich bin, auch makelbehaftigt, vielleicht Sklave, vielleicht fremd, vielleicht nicht oben, vorne dran, vielleicht nicht völlig gesund. Dann bin ich vielleicht auch für Gott wichtig, dann kann ich vielleicht auch eine Rolle spielen?
Ja, also es gibt Paulus ist ein schillerndes Beispiel, aber wir sehen auch im ersten Petrusbrief an vielen Stellen, dass es eine völlig Neubestimmung gibt von Leiden, also Leidenserfahrung nicht als Mangelerfahrung, sondern als Möglichkeiten der Gotteserfahrung, Leidenserfahrung nicht als Verlust von Männlichkeit, nicht als Verlust von Kontrolle. Und das zieht sich, glaube ich, schon durch, auch die Neuaufwertung von Sklaven in den christlichen Gemeinschaften. Natürlich hätten wir es gerne, wenn das frühe Christentum alle Sklaven sofort befreit hätte, das haben sie nicht gemacht. Aber trotzdem merkt man ja in vielem Brief, da ändert sich etwas an dieser sagen wir mal, hegemonialen Beziehung. Das ist alles sehr vorsichtig. Wir schauen heute auf die Texte zurück und sagen, oh, die waren nicht radikal genug. Ich finde, auch das ist ein historischer Einsicht, wenn man sie historisch einbettet, sie sind schon ziemlich radikal.
Finde ich auch. Je mehr ich historisch gelesen habe, desto mehr habe ich gemerkt, von wegen Paulus der Frauenfeind, eigentlich ist er ziemlich vorne dran für seine Zeit.
Er geht ziemlich weit, wenn man schaut, wie weit hinten viele römische Intellektuelle waren.
Absolut. Also. Ja. So Geschlechterfragen, die Menschen sind heute so gereizt geworden und so. Und da kann man ganz lang drüber reden. Aber vielleicht in aller Kürze, was würdest du denn aus deiner historischen Beschäftigung mit den biblischen Texten sagen, was können wir gewinnen, wenn wir über Geschlecht in der Bibel nachdenken, auch für heutige aufgeregte Debatten?
Ich würde sagen, dass wir uns nicht einschränken lassen sollten durch ein hegemoniales Bild, dass eigentlich das Kreuz ziemlich alle hegemonialen Männlichkeitsbilder auseinandernimmt. An einen Gekreuzigten zu glauben und einen Gekreuzigten ins Zentrum zu stellen, heißt ein Auge zu haben für die Gebrochenheit auch von Männlichkeiten. Viele Männer sind überfordert durch hegemoniale Männlichkeitsansprüche. Ihre Körper sind überfordert. Ihr Umgang mit Frauen oder mit schwulen Männern oder was auch immer ist völlig überfordert davon. Und das ist ausgesprochen unevangelisch.
Ja, dankeschön.
Ich habe jetzt eigentlich gar keine Lust, noch ein weiteres Thema, weil ich finde das so stark. Weil die Dinge kommen ja zusammen, was wir über den historischen Jesus vor 20 Minuten gesprochen haben. Und jetzt, das war ja eine super Illustration.
Darf ich noch eine ganz kurze Sache? Genau, weil ich habe eine kleine Meditation geschrieben über Matthäus 1. Also da kommt ja dieser Josef vor, der erfährt, dass seine Verlobte schwanger ist. Und zwar nicht von ihm. Und dann habe ich in ChatGPT diese Geschichte eingegeben. Und mit der Anweisung, gib mir das wieder als ein Zeugnis innerhalb der Manosphäre. Also die Manosphäre, sagen wir mal, die Schattenwelt, in der diese Männlichkeiten sich zurzeit zelebrieren. Und wenn man dort liest, was es dort so für Selbstmitteilungen gibt, sind die ja zum Teil unglaublich banal, oder? Und da kam ein Text raus, der wirklich erschreckend war. Also wie jetzt dieser Josef in einem geschützten Raum in der Manosphäre davon erzählt, wie seine Freundin ihn da mit einem anderen betrogen hat und was das für ein, also ich sage jetzt nicht, wie er sie bezeichnet. Es kam ein schrecklicher Text voraus und da ist mir deutlich geworden, wie feinfühlig und lieb dieser Josef als Mann ist in dieser Geschichte. Auch dort haben wir im Prinzip anhand eines ganz konkreten Falles, wo es heute ganz viel Aufregung gibt in der Manosphäre, die untreue Freundin, nicht? Ja. Da kann man schon mal die Messer zucken. Und da kommt dieser gerechte Josef und möchte sie in aller Ruhe entlassen und kein Aufhebens machen, sie nicht anzeigen und ist tief betrübt und lässt sich dann sogar noch von dem Engel überzeugen, dass es andere Gründe gibt.
Ich finde das für mich äußerst erhellend, wie du das darstellst, wie bereits im Neuen Testament, in den Evangelien, dann bei Paulus von einem, der Jesus ja gar nicht gekannt hat, der selber über den sogenannten historischen Jesus auch gar nicht viel sagt, aber wie dort eben jetzt gerade auch in Bezug auf deren Männlichkeit man eigentlich sagen muss, sie alle gehen von einer historischen Figur aus, über die es auch verlässliche Informationen gibt. Ja. Aber der Reichtum, der bereits im Neuen Testament aufpoppt, was man damit machen kann im Glauben, was man damit machen kann für die eigene Existenz, in der eigenen Kultur, bis hin auch für die eigene Männlichkeit, das wäre eigentlich nochmal einen eigenen Podcast wert. Und was das dann, was ich mich halt auch oft frage, aber das können wir jetzt echt nicht, eben, also wir sind jetzt hier drei Männer, ne, aber was das für Leute, die sich ja, die halt nicht so wie wir Männer sind, was das auch für die bedeutet, wie die in dem eben auch inkludiert sind. Dieser Reichtum des Evangeliums, das finde ich also gerade faszinierend. Aber wollen wir doch noch zu einem letzten Thema kommen, ja, was nicht ganz ohne Zusammenhang ist.
Passt schon gut.
Ja, passt schon gut, weil der Zusammenhang zwischen hegemonialer Männlichkeit und Macht und dass dann eben wie so eine Art Grundintuition in der Menschheit vorzuherrschen scheint, Gott und Macht in einer bestimmten Art und Weise miteinander zu verbinden und dass daraus durchaus auch, dass es da auch um Fragen der Gewalt geht. Ja. Das wäre jetzt der letzte Themenblock. Du hast dich mit der Offenbarung des Johannes auch sehr beschäftigt, auch im Zuge deiner Studien zum Thema Gewalt, Gewaltvermeidung, Umgang mit Gewalt im Neuen Testament zugunsten des Friedens. Ich steige ein mit der Frage, die Johannes-Offenbarung, das müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht weiter auslegen, ist ein äußerst brutales, bluttriefendes Buch in unterschiedlichen Formen. Und der Vorwurf lautet, ja, dieses Buch hat auch eine krasse Gewaltspur hinter sich gezogen. Vielleicht die letzte, wir haben das in einem Podcast schon mal erwähnt, es gab hunderte von Beschwerden an einer zentralen Stelle des US-Militärs, dass SoldatInnen sich beschwert haben, haben gesagt, wir werden religiös motiviert in den Irankrieg zu ziehen. Man sagt uns, wir sind irgendwie Teil einer von endzeitlichen Ereignissen, Armageddon und so weiter und so fort. Bei dir habe ich gelesen, du sagst, das ist eigentlich der Einzelfall, dass Menschen im Lesen, durch das Lesen der Offenbarung auf die Idee kommen, ich bin Akteurin eines apokalyptischen Geschehens und daraus gewisse Aktionen, ein gewisses Handeln ableiten. Könntest du das nochmal für uns etwas auseinandernehmen?
Also von der Johannes-Offenbarung zu sprechen, ist immer auch ein bisschen vom Geheimnisvollen zu sprechen. Mhm. Also Luther hat ja in seiner berühmten Vorrede geschrieben, mein Geist mag sich darin nicht schicken, so doch niemand weiß, was darinnen steht. Also er war da ziemlich hilflos angesichts der vielen Deutungsangebote dieses Buches und der großen Missbrauchsgeschichte. Aber sagen wir mal, die Beschäftigung mit der Wirkungsgeschichte der Johannes-Offenbarung zeigt eigentlich, dass die gar nicht so häufig in die Hand genommen wird, um direkt gewalttätig zu sein. Weil wenn man sie liest, auch wenn man die Bilder nicht versteht, ist es ziemlich klar, dass da Gott am Ende handelt. Das heißt, ich meine, zwei, drei Sachen sind ziemlich klar, wenn man sie wirklich liest. Eine Sache, die ziemlich klar ist, ist, die Bilder sind sehr blutig, aber es sind Bilder. Es ist Filmblut, kann man sagen. Ja? Das ist so, als ob Quentin Tarantino einen Marvel-Film gedreht hätte. Das ist, es ist Filmblut, das weiß man. Und das Zweite ist, dass Gott handelt. Am Ende kommt, oder der Messias handelt am Ende, gibt es eine Schlacht in Kapitel 19, wie immer man die deuten mag, aber da kommt dann der messianische Reiter auf dem weißen Pferd. Weißes Pferd ist ja eigentlich das Pferd, in dem der Sieger einzieht. Also eigentlich kommt er als Sieger in die Schlacht. Die Schlacht ist vorbei eigentlich schon. Und er kämpft. Da ist niemand dabei. Nicht die 144.000, nicht irgendwelche menschlichen Heerscharen. Da ist niemand. Und über eine ganz lange Zeit kann man sagen, ist die Hauptdeutungslinie der Apokalypse, wir vertrauen auf den Gott, der für uns handelt. Der handelt für uns. Man könnte fast sagen, rächt euch nicht, Gott wird sich rächen. Aber das bedeutet, wir machen das nicht. Mhm. Wie auch immer man dann Gott zu der Gewalt in Verbindung setzt, es ist nicht unsere Sache. Das nennt man quietistische Apokalyptik. Also quietistisch im Sinne von eine ruhige, zurückgezogene Apokalyptik. Und dann gibt es aktivistische Apokalyptik. Da versteht man sich, wir müssen das selber in die Hand nehmen. Ja. Wir müssen zu Akteuren des Ganzen werden. Wir müssen das herbeibringen. Und das ist eigentlich etwas, was gar nicht so häufig vorkommt. Hm. Also da in diesem berühmten Münster, das ging ja auch sehr gewalttätig zu. Da gab es Akteure, die haben sich irgendwie als Racheengel der Apokalyptik gedeutet. Und es gab mal diese Davididen in Amerika, die vom FBI da ausgebombt wurden, glaube ich. Der hatte auch so ein Verständnis, er ist irgendeine Gestalt aus der Apokalyptik. Und jetzt, das, was du benennst, das finde ich jetzt sehr besorgniserregend, dass es Aspekte in der US-amerikanischen Außenpolitik gibt, vor allem in der Nahostpolitik, die damit verbunden sind, Dinge nach deren Verständnis, muss man immer sagen, nach deren Verständnis der Apokalypse, dem da irgendwie schon zuvorzukommen und das irgendwie in die Wege zu leiten. Also ich will jetzt nicht sagen, die Verlegung der Hauptstadt, die Verlegung dann nach Jerusalem, der Embassy,
Botschaft.
Der Botschaft, das ist jetzt nicht unbedingt apokalyptisch direkt motiviert, aber es hat etwas damit zu tun mit der Bedeutung von Jerusalem, weil da muss ja der dritte Tempel gebaut werden und da muss ja dann der Messias kommen, nach einer bestimmten Verständnisweise. Und wenn jetzt da sich die Soldatinnen beschweren, dann zeigt das ja auch von einem guten Geisteszustand, dass denen klar wird, das ist etwas schief, wenn wir jetzt gewissermaßen religiös motiviert werden, zu Akteuren eines apokalyptischen Endzeitdramas zu werden.
Ja, ja. Und doch weist auch du darauf hin, in deiner Beschäftigung mit der Apokalypse, ich fasse das ganz kurz zusammen, es ist erstaunlich, dass im Neuen Testament nur an 10 Stellen von der Allmacht Gottes die Rede ist.
Ja.
Und 9 davon kommen aus der Apokalypse.
Und eine davon ist ein Zitat im 2. Korintherbrief.
Genau, wo alttestamentliche, Paulus alttestamentliches Material verarbeitet. Du weißt aber auch, also wir sind in Zeitnot. Ja. Könntest du versuchen zu sagen, jetzt haben wir diese Vorstellung von einem allmächtigen Gott, der in diesen Ereignissen, die dort geträumt werden, die dort geschaut werden, in diesen Geschichten, durchaus auch in einer gewalttätigen, brutalen Weise handelt. Was ist die Botschaft, die hinter diesem Gedanken eines allmächtigen Gottes steht, der da auch dementsprechend als ein durchgreifender, durchaus auch gewalttätiger Gott handelt? Was ist die eigentliche Botschaft dahinter?
Okay, was habe ich, 35 Sekunden? Ich versuch's mal. Wenn ich die Botschaft in einem Satz zusammenfassen müsste, würde ich sagen, Gott regiert und nicht Rom. Mhm. Das heißt, die Johannes-Offenbarung ist eigentlich ein Buch der politischen Theologie. Sie setzt sich maßgeblich damit auseinander, dass das Römische Reich einen Aspekt sehr stark verkörpert, den die Johannes-Offenbarung eigentlich als satanisch, als blasphemisch sieht. Dass nämlich der römische Kaiser vergöttlicht wird. Mhm. Und dass der römische Kaiser als Gottheit gefeiert wird, vor allem in diesen kleinen asiatischen Stadtstaaten, die ja die Hauptleserschaft sind der Johannes-Offenbarung, also in Smyrna und Pergamon und Ephesus, diese 7 Städte. Dort gibt es einen unglaublich intensiven Kaiserkult. Diese Städte, die sind geradezu in Konkurrenz, weil man kann nicht einfach einen Kaisertempel bauen. Man muss einen Antrag stellen beim römischen Senat und das muss gewährt werden. Und die streiten sich geradezu darum, möglichst den Kaiser, das ist Domitian zu der Zeit, kultig zu verehren. Das kommt uns heute sehr komisch vor, aber man sieht, dass es in der Antike gewissermaßen zur politischen Sprache fast schon gehört, dass politische Macht, je stärker sie ist, je größer sie ist, ins Göttliche übergeht.
Ja.
Und von dem her liegt es in einer ganz natürlichen Folge dieses Denkens, dass diese Supermacht Rom, ich meine, das ist wirklich das Mega-Imperium, dass diese Supermacht Rom an deren Spitze, ja, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass es da überhaupt einen Einzelnen an der Spitze gibt, also Augustus, das ist 40 vor, also das ist 120 Jahre her. Aber die haben sofort reagiert, schon als Augustus Kaiser wird, wollen die, ich glaube, in Pergamon einen Kaisertempel bauen. Nicht? Also man reagiert darauf. Das ist, sagen wir mal, die Sprache, in der wir die politische Macht Roms anerkennen. Und jetzt gibt es diese Christen, die irgendwie sagen, und diesen Autor der Johannes-Offenbarung, der sagt, das ist eine Grenzüberschreitung. Das ist eine Grenzüberschreitung. Und er macht es anders. Ich würde sagen, Paulus macht es so, dass er sagt, wir glauben an einen Gekreuzigten, der von Rom gekreuzigt wurde und wir heben gewissermaßen das von unten aus. Die Johannes-Offenbarung hebelt das von oben aus. Ja, die sagt im Prinzip, über euch steht aber der eigentliche Gott. Euer Kaiser ist nichts, das ist eigentlich eine satanische Puppe. Ja? Wir reißen dem die Maske vom Gesicht, dann sehen wir, das ist ein Untier, ein Monster. Es gibt ja diese Monster-Terminologie, nicht das Tier aus dem See, das ist ja Therion auf Griechisch, das ist ein Ungeheuer, ein Monster, das ist ein hässliches Ding. Ja? Das ist die Hure Babylon, das sind so die sehr schillernden Bilder der Johannes-Offenbarung, um denen immer etwas entgegenzusetzen. Vielleicht nur kurz, es gibt in Kapitel 4 eine Thronsaalvision. Das wird häufig nicht gelesen, weil da passiert eigentlich nichts. Aber das ist das Zentrum. In dieser Thronsaalvision verfrachtet sich der Seher und er geht in den Himmel. Und der Name sagt es ja schon, der Himmel ist wie ein Thronsaal strukturiert. Das heißt, es gibt einen Thron und seltsamerweise drumherum noch 24 Throne. Auf dem Thron sitzt Gott, der völlig unbeschreiblich ist, da wird so mit Jaspissteinen beschrieben, es leuchtet da nur, er ist einfach der Thronende, er macht auch nichts. Das ist übrigens absolute Macht macht nichts, bewegt sich nicht, spricht nicht. Mhm. Ja, je mächtiger ein Raum ist, umso stiller ist es dort und umso unbeweglicher ist es dort. Das ist die absolute Macht. Und das sind diese 24 Ältesten. Und was machen die eigentlich dort? Sie bringen fortwährend ihre Siegesgrenze, legen sie dem zu Füßen. Und dieses Siegesgrenze, jemand vor die Füße legen, das ist römisches Unterwerfungsritual.
Ja.
Das gibt es im Alten Testament nicht. Das ist jetzt kein Motiv aus dem Alten Testament. Mhm. Das heißt, im Prinzip sagt der römische Senat, das ist ja eigentlich so ein Senatssitz, alle diese regierenden Größen, die machen eigentlich dort oben nichts anderes, als die Macht Gottes anzuerkennen. Und was hier unten passiert zurzeit, ist eigentlich eine Übertretung von dieser Ordnung.
Ja.
Das ist das Chaosmonster, das ist das Ungeheuer, das ist der rote Drache, das ist Chaos. Und die Johannes-Offenbarung möchte die Widerstandskräfte stärken. Das ist eigentlich ein Resilienzbuch. Ja. Und das ist dafür ziemlich, ziemlich radikal mit seinen Bildern, das muss man sagen.
Okay.
Aber es kommt aus einer Welt, in der Menschen ungeheure Gewalttaten gesehen haben.
Da gibt es so dermaßen viel zu lernen. Die sind nicht gekommen und haben gesagt, kniet alle nieder und betet jetzt den Kaiser in Rom als Gott an.
Nee.
Sondern es gab da ein ganz natürliches Bestreben, weil das wurde auch belohnt. Dafür bekam man Anerkennung. Das war wie ein Austausch.
Ja.
Und ein Wettbewerb der unterschiedlichen Städte. Wer macht das am besten?
Genau.
Und dann fand ich bei dir eine ganz tolle Formulierung, dass du sagst, die Johannes-Apokalypse ist eigentlich wie so eine Art Impfung gegen ein Virus, ein Bakterium, was damals halt eben genau da war, das zu tun.
Ja.
Dass menschlich gesteigerte Macht so eine Fluidität entwickelt hin ins Göttliche und dass das miteinander kollabiert und amalgamiert wird und dann widersteht dem und macht das nicht. Abschlussfrage.
Ja.
Die sind in der Minderheit. Die Offenbarung macht deutlich, ja, die Christenheit steht unter Druck, genau. Du sagst, es ist Untergrundliteratur, es ist Resilienz, Widerstandsliteratur. Was passiert mit dem Gedanken der Allmacht Gottes in dem Moment, wo sich diese soziale und kulturelle Stellung der Christen ändert und aus denen, die unter Druck sind, werden diejenigen, die herrschen? Was passiert mit dem Allmachtsgedanken dann?
Ja, Kontext ist alles. Wenn ich, sagen wir mal, in einem System bin, wo ich unterdrückt werde und meine Hoffnung dadurch aufrechthalten kann, dass ich an einen Gott mich abstütze, der mächtiger ist als die Mächte, die mich kontrollieren,
ja,
ist das eine Sache.
Ja.
Wenn allerdings ein mächtiges System für sich selbst reklamiert, auf die Ressourcen dieses allmächtigen Gottes zurückgreifen zu können oder ihn sogar instrumentalisiert für das eigene Handeln, dann geschieht im Prinzip das Gleiche, was die Johannes-Offenbarung kritisiert.
Ja.
Nämlich die Grenzüberschreitung.
Ja, total
und
gut.
Die Blasphemie eigentlich.
Ja.
Ich bin noch gestreift worden von einer solchen Politik. Ich bin in Franco-Spanien geboren und ich habe noch das erste Schuljahr in einem System gemacht, wo es eine faschistische Regierung gibt mit einem höchsten Leiter, Francisco Franco, der Generalissimo, der von Gottes Gnaden eingesetzt wurde. Das war der offizielle Sprech, der von Gottes Gnaden und der von Gottes Allmacht getragen wird, in der Art und Weise, wie Leute wie meine Eltern unterdrückt wurden.
Oh, Thorsten, ich finde kein Ende, aber wir müssen es finden.
Ja, wir haben das Ende gefunden. Ne? Ich fand, das war eine super spannende Unterhaltung mit dir, ja, wo super. Du uns sehr schön Danke gezeigt euch. Hast, die Bibel historisch ernst nehmen, heißt nicht jetzt muss alles so passiert sein. Es ist genug passiert, dass Gott da seine Spuren hinterlassen konnte.
Ja.
Und in dem, was da passiert ist, steckt so viel drin an göttlicher Ermutigung, göttlicher Nähe, göttlicher Aufwertung von Menschen, die viele Abwertungen erfahren. Wenn wir uns auf diesen geduldigen Weg machen, genau auf die Texte zu achten, dann kann uns da Gott begegnen und der Himmel aufgehen. Das lohnt diese Geduld.
Genau.
Und ich fand das ein super spannendes Gespräch. Ich würde sagen, vielen Dank.
Danke euch.